Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur allerneuesten Knochenjob-Episode. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Ich bin Klaas, mir gegenüber Dennis, frisch zugeschaltet aus Hamburg. Heute für euch die allerneueste Knochenjob-Episode.
Hallo Freunde, ich habe natürlich schon direkt wieder ein paar witzige Anekdoten mitgebracht.
Thema. Okay. Und was Witziges ist gut, ich hätte einen Aufreger der Woche. Erstmal mit etwas Positivem starten.
Es ist mittlerweile schon so ein Urban Meme geworden, was bei mir vor der Praxistür alles so passiert. Und jetzt mittlerweile, oder diese Woche haben sie die Praxisfront komplett aufgerissen auf der Erde und haben jetzt Glasfaserkabel verlegt. Und mittlerweile waren jetzt schon 4 Vertreter vor meiner Tür, die mir neue Glasfaserverträge aufschwatzen wollten. Und wie es halt immer so ist, gerade die Praxis sauber gemacht, dann reißen die Straße auf, alles voller Sand, jeder Patient trägt mir die Scheiße da rein und ich hab so einen relativ sensiblen alten Holzboden und ich war die ganze Woche nur damit beschäftigt, rumzusaugen und diesen Sand wieder rauszutragen. Aber ich musste nochmal schmunzeln, habe ein Foto gemacht und werde nochmal Instagram-mäßig das Ganze aufarbeiten und ein Game daraus machen, was vor meiner Praxistür alles noch so passieren kann. Und während ich dieses Foto gemacht habe, ist noch so ein zugesprühtes Postauto an mir vorbeigefahren. Also es ist mal wieder goldig, was da überall passiert. Ja. Altona ist bunt.
Ihr bekommt jetzt schon Glasfasern, Altona. Da ist man ja beim Umland ja schon viel weiter, seit Jahren.
Ja. Schwierig. Und dann haben die noch irgendwie so einen Gulli-Zufluss umgebaut und das Ding steht jetzt auf dem Bürgersteig erhaben im Vergleich zu den Gehwegplatten. Das heißt, das ist so eine Akquise-Stolperfalle direkt vor meiner Tür. Die Leute fallen quasi direkt in meine Praxis rein.
Mhm. Nicht schlecht. Smart gemacht auf jeden Fall.
Was ist dir passiert, Aufreger der Woche?
Also, ich würde nochmal einen Blick zurück machen auf Folgen von uns. Du hattest einmal den Fall der Woche vorgestellt, die Patientin oder der Patient mit der Zahnfaszienachse so quasi. Und ich dachte, habe ich mal irgendwie gehört. Ja, so ein Mythos. Und dann habe ich mit einer Patientin gesprochen, die ich jetzt endlich dazu gebracht habe, dass sie sich eine Hüft-Tap machen lässt. Also ältere Frau, wirklich hinüber das Gelenk. Die hat mir auch nochmal die Röntgenbilder gezeigt. Sie war in der Endoklinik. Das ist hier in Hamburg eine recht souveräne, berühmte Klinik für Endoprothese. Die machen, glaube ich, 9000 künstliche Knie und Hüften pro Jahr. Also sind da sehr routiniert. Und der Arzt, der die Beurteilung hatte, das Gespräch ihres Röntgenbildes, sagte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich muss mal meinen Chef holen. Weil halt die Hüftpfanne, das Acetabulum, halt sehr aufgelöst aussah. Also da scheint wohl kein oder kaum stabiler Knochen noch irgendwie zu sein. Das sieht aus wie so ein Blumenkohl. Also verrückte Geschichte. Die Frau hat aber keine Schmerzen. Ich dachte so, ja, die kommt auch regelmäßig zu mir. Irgendwann meinte sie mal so, ich weiß nicht, was Sie letztes Mal gemacht haben, Herr Stechmann, aber ich habe keine Schmerzen mehr. So,
stark, Junge, stark.
Genau. Und dann haben wir aber nochmal gesprochen, weil sie auch bei dem Anamnesegespräch und der Vorbereitung darauf hingewiesen wurde. Gehen Sie bitte nochmal zum Zahnarzt, lassen Sie nochmal alle Zähne checken, dass Sie da keine bakterielle Infektion haben. Weil wir wissen, bakterielle Infektion und zum Beispiel auch bei Herzklappen ist das ja auch so ein Risiko. Aber, und da habe ich dann nochmal die Datenlage gecheckt. Auch beim Thema Hüft-Taps, Knie-Taps ist es bekannt, dass wenn du halt Parodontitis zum Beispiel hast, dass das ein Risikofaktor ist, dass das schief läuft. Ne? Und diese Bakterien, die im Zahnfleisch rumwirbeln, die breiten sich aus auf die Blutbahn oder du hast halt ständig chronische Entzündungen am Laufen. Und das ist ein Risikofaktor für Osteoarthrose, also Arthrose oder Hüfte, Knie und viele, viele andere Sachen. Beziehungsweise, wenn man genauer ist, muss man sagen, es korreliert auf jeden Fall.
Da habe ich mal so eine Frage, Klaas. Ja. Bei welchem Anamnesegespräch ist das gefragt worden? Bei dir in der Praxis oder in irgendwelchen Orthopädie-Praxen?
In der Klinik, wo es darum geht.
In der Klinik, haben die da schon drauf geachtet?
Ja,
okay, alles klar, spannend.
Kriege ich häufiger mit, dass da halt darauf hingewiesen wird, dass man zumindest gucken soll. Es wird nicht standardmäßig gemacht, dass jetzt jeder da irgendwie sich die Zähne machen lässt oder so. Aber genau, was ich sagen wollte, als ich mit der Patientin bei mir in der Behandlung dann nochmal zurück überlegt habe, so, und dann meinte sie, ja, ich war ja beim Zahnarzt und ich hatte da ja einen Eingriff und ich hatte ja Zahnfleischentzündung und die wurde da halt ordentlich behandelt und alles rausradiert per Antibiotika und danach ging es mir besser. Okay, gut. Die Behandlung des Onkel Stechmann vielleicht doch nicht ganz so toll gewesen. Und bei ihr hatte diese chronische, da am laufende Entzündung vermutlich einen starken Einfluss auf die Schmerzen des Hüftgelenks. So. Und dann habe ich nochmal nach der Datenlage geschaut und es sieht tatsächlich so aus. Es gibt so eine koreanische Studie, wo die über 15 Jahre lang halt Patienten zurückverfolgt haben, so die Diagnosen von denen, über 140.000 Patienten mit Parodontitis und haben halt geschaut, wie stark das Verhältnis ist. Und tatsächlich, wenn du Parodontitis hast, ist das Risiko, dass du Knie- oder Hüftarthrose, beziehungsweise auch richtig starke Arthrose, sodass du ein neues Knie oder neue Hüfte brauchst, erhöht ist. Also es gibt da einen deutlichen Zusammenhang, der ist hochsignifikant. Und ist halt ganz interessant, dass man das so stark sieht in so einer großen Datenmenge und auch über so einen langen Zeitraum hinweg. Wohl gemeint eine Korrelation, also so eine bidirektionelle Verbindung, so wie die Autoren das nennen, heißt jetzt nicht, dass es kausal unbedingt sein muss, ne? Dass man sagt, okay, deine Knieschmerzen kommen jetzt von den Zähnen. So gibt es ganz sicher ein paar Leute. In der Studie wird das auch diskutiert, welche Zusammenhänge das sind. Das sind halt eben die Bakterien im Zahnfleisch beziehungsweise eine chronische Entzündung unter anderem. Aber ich finde das interessant, dass sich das in so einer großen Datenlage halt eindeutig zeigt. Und das ist dann etwas mehr als so ein Mythos, der so rumwabert, wie ich bis vor kurzem noch gedacht habe, sondern es ist anscheinend ein echtes Ding. Und es lohnt sich da halt auch, gerade wenn man halt behandlungsresistente Probleme hat, nochmal wieder nachzugucken. Ja. Und das macht halt so ein multifaktorielles Geschehen wie Schmerz halt echt komplex, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte diese Woche nämlich auch noch mehrere Patienten, wo ich so ein bisschen auch davor stehe wie ein Idiot, nichts passiert so richtig. Und dann ist die Frage, sind es die Hormone, weiblicher Zyklus, ist es die Schilddrüse, ist es ein Vitamin-D-Mangel, ist es der Stress, ist es Psychosoziales, ist es dieses, ist es jenes und so. Es gibt ja so vieles, was halt so komische Schmerzen am Laufen halten kann, auslösen kann, wo wir alle davor stehen und irgendwie keiner so richtig weiß. Und was machst du dann mit denen? Ne? Schickst du die zum Hormonstatus, schickst du die hier hin, schickst du die dahin und je mehr ich weiß, je mehr ich Erfahrung habe, desto komplexer wird das Ganze, habe ich den Eindruck.
Eins nach dem anderen ist immer mein Thema, weil die meisten, also du bist jetzt auch noch vom medizinischen Fach, stell dir mal vor, du bist irgendwie Laie und hast Schmerzen und jeder Otto sagt dir, ja, das ist natürlich hier Zahnfleisch, nein, das sagt der Nächste, das ist deine Hormonachse, die da frickelig ist. Ich versuche immer, mich schon rauszunehmen, wenn ich merke, die Leute haben ganz viele Eisen im Feuer, dann sage ich, mach das erstmal alles, schließ das ab und dann kommst du wieder zu mir. Sonst wissen wir hinterher nämlich gar nicht mehr, wo die Reise hingeht. Hatte jetzt auch einen Fall, eine Dame, die Hüftarthrose hat, die ich jetzt auch zum Chirurgen geschickt habe, weil es überhaupt gar keine Rotationsmöglichkeit mehr gab, weil ein harter Anschlag gewesen ist, den ich auch therapeutisch nicht lösen konnte und es ist jetzt einfach knöcherne Anbauten an dem Acetabulum, so dass die Gelenkachse einfach oder die Äquatorialebene der Kugel umhüllt wird und somit ist einfach der gesamte Bewegungsradius der Hüfte eingeschränkt, Knochenzysten und so weiter und so fort und der Orthopäde sagte, ja, ich glaube, sie profitieren von einer Hüft-Tap und das war auch meine Meinung und jetzt hat er der Orthopäde sie nochmal zur Vorbereitung auf die OP zum Entspannen der Muskulatur zum Physio geschickt und der Physio hat jetzt gesagt, so ein Quatsch, der Orthopäde ist bekannt dafür, dass der immer operieren will. Wir machen jetzt Muskelaufbau. Und jetzt ist sie wieder komplett wuschig und denkt sich so, was soll ich machen? Mhm. Und ich habe jetzt gesagt, nee, geh mal bitte zum anderen Physio. In diesem Fall bitte einfach weich machen, vorbereiten, vielleicht ein bisschen Muskelaufbau vor der Operation. Das ist immer Argument, ganz gut. Aber jetzt bitte nicht mehr kurativen Muskelaufbau, um die verbaute Hüfte jetzt nochmal zu heilen. Und von daher muss man in diesem Dschungel manchmal so ein bisschen den Lokführer übernehmen, der so ein bisschen den Überblick behält, was denn jetzt wie, wann und wo alles getan wurde. Ja.
Eingefallen ist mir gerade eben, worüber ich mich eigentlich aufgeregt habe. Weil ich, es gibt ja im Netz diverse Influencer und so Instagram-Seiten von Leuten, die immer behaupten, ich bin Mr. Evidence oder Mrs. Evidence und so. Mhm. Immer ganz hart so diese Evidenz-Heini-Schiene fahren und so. Und dann, aber es ist auch gut, wenn sie sich über manche Sachen lustig machen. Wir machen uns ja auch über uns selber lustig, über Osteopathen, über Physios, über Orthopäden, über alles und so. Ist über
Wissenschaft auch.
Ich mich aber über was?
Ich mache mich über Wissenschaft auch lustig, ja.
Mhm. Ja, genau. Ja. Ist ja auch okay. Ne? Also auch da gibt es ja, das ist ja teilweise das Thema. Leute, die sich halt als evidenzbasiert und dies und das bezeichnen, dann aber selber Miste behaupten. Da hatte ich zum Beispiel so eine Behauptung gesehen, dass es keinen einzigen Nachweis gibt, dass Zähne irgendwas mit Knieschmerzen zu tun haben können. Da bin ich... Das triggert mich dann halt so, weißt du, so, und die Leute sagen, ja, ich bin der Faktenchecker, Fakten, Wissen, Evidenz, dies, das, und dann halt so einen Mist behaupten, wo es halt eine Datenlage gibt, dass es da einen Zusammenhang gibt, wie gesagt, ob es kausal ist, das ist so eine Sache, das regt mich echt auf.
Schick ihm diese koreanische Studie.
Habe ich schon gemacht. Klar. Also normalerweise bin ich niemand, der halt irgendwie Online-Diskussionen sich verfängt. Ja. Ich schreibe auch selten negative Kommentare, das ist nicht mein Ding. Und habe ich aber doch gemacht. Und dann kam natürlich, hatte die Studie auseinandergepflückt, dies, das und so. Aber von der Falschbehauptung, dass es da keinen einzigen Zusammenhang und keinen einzigen Nachweis dessen gebe, sowas regt mich halt einfach auf. Das triggert mich und das finde ich halt schwierig, weil es das auch immer wieder gibt, dann auch in anderen Bereichen. Ne? Da wird behauptet, ja, die Wissenschaft, dies, das und so. Und dann wird die Wissenschaft halt aber nur so einseitig gelesen und alles andere wird ignoriert. Ganz schwierig, ganz schwierige Kiste, regt mich auf, weil das halt auch nicht Wissenschaft ist. Das ist so eine ignorante Voreingenommenheit. Nee, Leute, das hat mich aufgeregt und habe ich auch gemerkt, erstens regt mich sowas auf, zweitens habe ich gemerkt, warum Leute sagen, dass Social Media ungesund sei, wenn ich über irgendwelche Affen auf Social Media aufrege, denen ich nicht in die Augen gucken kann, mit denen ich nicht diskutieren kann. Das ist einfach ungesund. So sind wir Menschen nicht
gemacht. Daran sieht man, wie Klaas für die Sache brennt. Sowas perlt an mir ab und ich konsumiere das einfach nur und denke mir so, okay.
Normalerweise.
Du kannst dich da einfuchsen. Ja, finde ich gut. Dieses Feuer brauchen wir immer.
Ja, genau. So sieht's aus.
Apropos Feuer. Ich hatte auch noch eine Patientin, ganz andere Körperregion, und zwar mit vermeintlicher Plantarfasziitis. Und da wollte ich noch mal ein bisschen Werbung für machen, dass man sich ja bei der Anamnese und bei der Befundung noch mal genau zeigen lässt, wo die Leute eigentlich Probleme haben, weil die im Netz mit irgendwelchen Diagnosen und dergleichen konfrontiert sind und durchs Leben gehen und sagen, ich habe eine Plantarfasziitis. Und wenn du dir dann zeigen lässt, zum Beispiel in diesem Fall, was ist denn da wirklich los, ist es nämlich gar keine Plantarfasziitis. Ich hatte eine Dame, die auch Medizinerin ist, aus Amerika kommt und sich mit dem Finger auf die Innenseite des Fersenknochens gezeigt hat. Und es war für mich ganz klar ein Ast des Baxter-Nervs als Abzweigung vom Nervus tibialis. Und die Plantarfaszie war eigentlich total entspannt und beweglich und auch gar nicht so drucksolent. Und dann haben wir uns mal ihre Wade vorgenommen und den Tibialis wieder so ein bisschen freigearbeitet und Bindegewebe da elastisch geknetet. Und das hat vor einem Jahr schon gut funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass es dieses Mal auch gut funktionieren wird. Von daher, wenn die Leute zum Beispiel sagen, ich habe Hüftschmerzen, ihr wisst alle, die in dieser Welt arbeiten. Hüftschmerzen können überall angedeutet sein. Ich habe das schon im Rippenbogen gesehen. Ich habe es schon am Kreuzbein gesehen, am Steißbein, in der Leiste, im Po-Region und im Oberschenkelbereich oder sonst wie was. Also sich das erstmal anzuhören, was weh tut und dann genau zeigen zu lassen, wo es weh tut. Das ist dann nochmal für uns Profis total wegzeigend, weggebend. Das wollte ich nochmal zum Besten geben.
Auf jeden Fall.
Diese Dame arbeitet in verschiedenen interessanten Kontexten und das wollte ich nochmal einmal kurz zum Besten geben. Zum einen hat sie mal in China gearbeitet und eine Klinik geleitet. Und in China, riesengroßes Land, super viele Menschen, gibt es einfach auch viele Betrugsfälle. Und sie sagte, sie hat China toleriert wohl so ein geringes Maß an Privatkliniken im eigenen Land. Und es gab eine amerikanische Unternehmensgruppe, die Privatkliniken in China aufgebaut hat. Und sie hat eine Klinik davon geleitet. Und das lief auch solide und gut. Und irgendwann schossen aber bei den Bewertungen im Internet nur so negative Bewertungen rein. Und es hieß so Scam, krasse Verarschung, geht bloß nicht zu dieser Klinik, die rippen euch nur ab. Und dann haben sie da mal recherchiert und nachvollzogen. Und in einer anderen Stadt gab es dann einfach ein Gebäude, was sich komplett von Logo, Name und allen möglichen Sachen alles geklaut hatte von dieser Klinik, das an die Wände gemalt hatte und gesagt hat, zum Beispiel, bezahlen uns 100.000 Yen oder Dollar oder weiß der Kuckuck was und wir befreien dich von HIV. Und dann sind die Leute da hingegangen, haben das alles bezahlt und oh Wunder, das hat leider doch nicht geklappt. Und haben wohl richtig, richtig scammy Sachen gemacht und es war wohl total schwer, die Behörden darauf aufmerksam zu machen, dass sie das unterbinden. Und es gab aber auch gar nicht so großartige Sanktionen dann für die Leute, die das gemacht haben. Also die haben sich einfach drauf gesettelt und ihr eigenes Ding gedreht. Und dann gab es irgendwann nochmal ein anderes Reinigungsunternehmen, was dann dieses Logo dieser Klinik auch für sich einfach annektiert hatte und gesagt hat, wir sind das Medical Reinigungsunternehmen dieser Firma und so weiter. Also wirklich wild, was in China alles so möglich ist.
Mhm. Ja, solche Geschichten kenne ich auch und vielleicht bin ich sogar persönlich davon betroffen. Ein Buch von mir, das Faszien Selbstbehandeln Buch, das ist vor 10 Jahren mittlerweile erschienen, auch in mehreren Sprachen. Eine davon war Chinesisch. Und ich weiß noch, als damals so der Verlag auf mich zukam, ja, hier soll auf Chinesisch erscheinen und so. Und dann wurde ich kontaktiert von Übersetzern von dort und so, um dass ich da meinen Senf mit dazugebe und wurde auch eingeladen. Ich sollte nach Peking kommen zu so einer Messe und so. Ich dachte so, yes, ich war schon mal in China, ich kann die Sprache auch ein bisschen. Okay. Und dann irgendwie so kam dann irgendwas dazwischen, irgendwelche Ausreden und so. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich muss nachher nochmal gucken, ob das jetzt überhaupt jemals erschienen war, weil alle anderen Sprachen, so Japanisch, Koreanisch und so, das ging immer sehr schnell. Die sind ja dann durchaus fleißig, so ein Klischee, ne, über die Leute aus dem Fernosten. Und das hat sich da so hingezogen. Und meine Vermutung ist, dass es halt auch einfach kopiert wurde, ne? Wurde so alles genau angeschaut, übersetzt und dann wurde das aber nicht mit Lizenzgebühren, wie das so normalerweise geht, sondern es ist da irgendwo so ein Buch mit mir. Vielleicht haben sie da auch noch einen Chinesen genommen, der anstelle mir da die Übung zeigt. Und ja, vielleicht sollte ich da mal hinfahren und mal nach dem Rechten gucken.
Vielleicht bist du auch ein Star in China schon, wer weiß.
Ja, genau.
Wir sollten diesen Podcast vielleicht mal übersetzen lassen. Vielleicht finden wir da mal ganz neue Hörergruppen. Ja.
Mit KI geht.
Spannend fand ich auch, diese Ärztin ist jetzt gerade in einem Prozess in Deutschland in einem Unternehmen beteiligt, die aus Containern, also aus Schiffscontainern Module bauen, um mobile Krankenhäuser zu installieren und auch im ländlichen Bereich quasi dann medizinische Versorgung möglich zu machen. Und somit kann man dann einzelne Klinikmodule oder Operationssäle oder Betten oder sowas wahlweise dazupacken oder wieder wegnehmen. Das fand ich eigentlich eine ziemlich smarte Idee, aber das ist natürlich noch nicht umgesetzt, weil das deutsche Gesundheitssystem da wahnsinnige Vorbehalte hat. Tut mir leid, Mecklenburg-Vorpommern, ihr kriegt leider keine Krankenhäuser. Aber fand ich nochmal ganz interessant, klar, und ich habe mich gefragt, wäre das was für die Osteopathie? Einfach Osteopathie. Ja. Krankenhäuser. Still hatte ja damals auch eine Klinik aufgebaut, irgendwie einfach modulweise osteopathische Behandlungsräume irgendwo hinsetzen und wahlweise wieder rum abbauen, hinten auf dem Trailer drauf und dann fahren wir eine Stadt weiter und dann machen wir, dann machen wir hier tatsächlich doch nochmal mit Planwagen und Hokuspokus, ziehen wir von Stadt zu Stadt und treten unsere Thesen breit. Was wärst du dafür, eine Deutschlandtour zu haben?
100%, ja. Ja. Wäre ich 100% für zu haben. So, manchmal gibt es ja in, an Strandnähe auch dann so Container, so Pop-up-Hotels oder sowas. Ja, das machen wir dann auch, ne? So einen Container da hinstellen, Strand von Scheveningen oder so. Und dann weiter zur Mecklenburger Seenplatte, dann in den Harz und dann in die Alpenregion.
Oh. Okay.
Läuft. Heilkunde im, im Umherziehen.
Ja. So ist es. Ja.
Okay, sollen wir so langsam mal zu unserem Thema kommen, was wir uns vorgenommen haben. Eigentlich ein Thema, was wir schon lange mal hätten machen sollen. Ein ganz großes Ding. Erstens ist es eine Kettenfolge. Zweitens widmen wir uns mal dem Atlas. Und der Atlas, der allererste Halswirbel, der oberste Wirbelknochen, ist ja wieder so ein ganz großes Ding. Vielleicht in der Osteopathie nicht mehr so ganz, so wie jetzt der Psoas, das Zwerchfell, der Vagusnerv und so, aber ein großes, mysteriöses Ding. Da hat sich Therapie drumherum gebildet, Atlas-Therapie mit einer Maschine, Atlas-Therapie mit dem Mittelfinger, mit dem Knacken und so weiter. Und ich finde es ja auch immer interessant zu gucken, was steht so dahinter. Und Dennis, wer war denn der Titan Atlas? Was hat der denn gemacht, du als humanistisch gebildeter junger Mann?
Atlas, der Träger der Welt. Das wollte ich noch im Vorfeld raus, wie es dazu kam. Also jeder kennt das Bild, wie der Typ quasi die Weltkugel auf dem Rücken trägt. Aber du bist der Mythologie-Experte von uns beiden. Hau noch mal eben raus.
Eigentlich trägt er nämlich gar nicht die Welt. Also es gibt natürlich bei solchen uralten Mythen immer verschiedene Versionen davon. Aber eigentlich trägt er den Himmel quasi. Also er ist dafür da, den Unterschied zwischen Erde und Himmel auch darzustellen.
Alrighty, alrighty. Okay, das ist ja eine falsche Darstellung. Ist ja verrückt.
Ja, ist halt so. Ist
genau okay, so die Anatomen haben sich auf jeden Fall gedacht, Mensch, hier gibt es so einen komischen Knochen, der sieht aus wie ein Ring, der hat gar keinen eigenen Wirbelkörper, aber der Kopf sitzt unmittelbar drauf und der Kopf scheint mit das wichtigste System des Menschen zu sein. Das ist quasi die ganze Welt. Da drin ist das Gehirn und das alles steuernde große Ganze. Und somit ist dieser Knochen Atlas der Träger der Welt in diesem Fall. Ja, ja. So haben sich die Anatomen also damals gedacht. Und wie du es schon eingangs gesagt hast, der Atlas muss mittlerweile für alles Mögliche herhalten. Und selbst in den konservativsten Orthopädiepraxen habe ich auch schon als Igelleistung Atlas-Therapie gesehen. Also das ist nochmal so eine schöne Geschichte, die man so an so einem Wochenendverfahren sich zwischen dem Reifenwechsel seines Porsches und dem Skifahrurlaub in, was weiß ich, Kitzbühel nochmal mitnehmen kann, um nochmal ein bisschen was der Oma Erne anzubieten. Und ich habe hier in meinem Umfeld auch so eine Ärztin, die auf alles schimpft und flucht, was Therapie angeht, aber selber immer für 150 Euro Atlasse einrenkt. Und ich frage einfach immer ganz unvoreingenommen, was das für ein Outcome hatte. Und die Leute sagen, es hat gar nichts verändert. So, anyway, wir kommen vielleicht auf das Thema Atlas-Therapie nochmal zurück, aber großer Zankapfel. Was, glaube ich, jeder Osteopath, jede Osteopathin und auch viele, viele Physiotherapeuten immer zu hören bekommen, ist, dass der Atlas das entscheidende oder eins der absolut entscheidenden Elemente im Körper für die gesamte Körperstatik ist, Ursache für Skoliosen, für Verspannungen, Kieferschmerzen, Durchblutungsprobleme, Parästhesien, what the heck, Maldigestion, Fehlfunktion der inneren Organe. Also es ist natürlich ein spannender Bereich, weil das gesamte Steuerungssystem aus dem Kopf einmal am Atlas vorbeizieht und die Leute denken sich, okay, das Kabel geht auch da lang. Wenn der Atlas ein Problem hat, dann wird es bestimmt da auch das Kabel drücken und das wird bestimmt eine große Ursache für alles sein. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass der Atlas pauschal bei jedem Menschen mitbehandelt werden sollte?
Ja, ehrlicherweise nein. Es ist so ein Ding, wie viele andere Strukturen im Körper. Also, na klar ist das eine wichtige, zentrale Sache und teilweise habe ich schon krasse Probleme darüber behandelt. Teilweise ist es aber auch dann wiederum ein Aspekt des Körpers, der nicht wichtiger ist als alle anderen Aspekte des Körpers, denke ich mir manchmal auch. Also diese fokussierte, isolierte Betrachtung, so Atlas-Therapie und ich mache den Atlas und alles ist weg, das halte ich für schwierig. Andererseits muss ich auch zugeben, dass das eine wichtige Region ist. Ich habe dann natürlich auch einige Anekdoten, wo Patienten mir gesagt haben, ja, ich war vor 10 Jahren mal bei der Atlas-Therapie und zack, bumm, das und das ist alles verschwunden so hinterher. Ne? Wenn man sich mal die Latte an Symptomen anschaut, das hattest du ja schon so ein bisschen erwähnt, was dem alles zugeschrieben wird, Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, Sehstörung, Konzentrationsprobleme, Brain Fog, Nackenverspannung, Schulterschmerzen, Beckenschiefstand, Fehlstellung der Wirbelsäule, Skoliose, sagtest du, Blutdruckschwankungen, Herzklopfen, Übelkeit, Schlafstörung, Kiefergelenk, Taubheitsgefühle, Parästhesien, der Kopf sitze schief, Geräuschempfindlichkeit, all diese Sachen werden dem ja zugeschrieben. So. Und ja, dann kannst du sagen, klar, dann alles oder nichts so ungefähr. Das ist ja so das Ding, ne? Genauso wie den Zwerchfell vielleicht auch einiges zugeschrieben wird. Deswegen wichtiges Ding, aber wenn du nicht den ganzen Körper mit berücksichtigst, ist es halt auch schwierig, da dem so viel Wert beizumessen.
Es ist ja, also für mich ein Paradebeispiel, wovon der Annahme Strukturen verschieben sich und haben einen riesen Einfluss zu konkret, was passiert wirklich mit dieser Struktur, wie verändert sie sich, ein großes Missverhältnis steht. Die Leute denken sich immer, der Atlas ist verschoben und der sitzt jetzt 2 Zentimeter weiter rechts und eine Seite ist wahnsinnig nach vorne verdreht und noch gekippt und so weiter und so fort. Das ist kaum möglich. Also der Atlas ist ja ein Ring, da drin sitzt vom zweiten Halswirbel der Dens, der Dens-Axis, der Zahn, mit dem der Atlas in Verbindung steht. Und ich glaube eher daran, dass er, wenn festgehalten wird und immobil ist und man ihn insgesamt zum Verhältnis des Gegenübers mobilisieren muss, als dass man jetzt eine wahnsinnige Verschiebung hat und diesen Atlas wieder in die Mitte zurückschieben muss. Da gibt es ja auch Studien, die gezeigt haben, dass wenn sich ein Knochen wirklich um gewisse Zentimeter oder Millimeter schon verschieben, dass das ziemlich schnell in diesem Fall zum Genickbruch oder aber zu so einer Kompression des Rückenmarks führen würde, dass das fatale Konsequenzen haben könnte. Das heißt, von daher, diese Idee, der Atlas schiebt sich jetzt immer in alle Himmelsrichtungen und wir müssen den zurückbringen, damit würde ich ganz gerne mal aufräumen. Natürlich steht er manchmal etwas schräger im Raum als andere Regionen, aber das kann zum Beispiel ja auch von unten durch eine Skoliose eingefordert sein. Und wenn der Mensch damit aber schon jahrelang gut gelebt hat, warum sollte das nicht einfach auch durch Mobilisation in diesem Fall oder in diesem Range of Motion Rhythmus wieder mobilisiert werden, sodass wir dann einfach wieder normal beschwerdefrei mit dieser leichten Fehlstellung klarkommen.
Ja. Ist wirklich auch eine der Grundpfeiler der Osteopathie oder eine so eine Grunddiskussion, wo man auch überlegen muss, behalten wir diese Narrative bei oder versuchen wir die anzupassen oder sowas? Diese Sache der Fehlstellung halt. Mhm. Ne? Kann sich ein Wirbel in einer Fehlstellung festhalten? Ist er dann blockiert? Und wenn ich den dann deblockiere, manipuliere, mobilisiere, steht er dann anders als vorher? Oder geht es nur um die Beweglichkeit? Oder ist eine Fehlstellung überhaupt problematisch? So wie wir wissen, dass Beinlängendifferenzen Probleme machen können, aber nicht müssen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und also, wir haben ja hier schon öfter über so Sachen wie Fryatt abgelästert. Ich lässe da gerne...
Polygon of Forces, ja.
Ja, sowas. Ich lässe da auch gerne drüber, weil ich es halt auch nie verstanden habe, muss ich sagen. Und ich kriege immer wieder mit, es hilft vielen Leuten. Ist ja auch okay, wenn es vielen Leuten hilft. Vermutlich ist es was anderes, was dahinter steht. Aber ja, ist in Ordnung. Das rüttelt ja so ein bisschen an den Grundpfeilern unserer Osteopathie. So diese Stellungsdiagnostik, Fehlstellung, Behandlung, Position im Raum, Position im Gewebe. Und der Atlas eignet sich eigentlich ganz gut dafür, weil man halt die Querfortsätze sehr gut palpieren kann. Die sind ja da hinterm Kiefer, unterm Ohr direkt. Und dann kann man da raufdrücken, tut's weh, ja, tut weh und so. Und dann sagt man, okay, der ist ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter gekippt oder so. Es machen auch viele Ärzte Röntgenaufnahmen davon. Also das habe ich mitbekommen, zum Beispiel auf diesem ZIMT-Kongress. Da gibt es so, es gibt ja viele ärztliche, osteopathische oder manualmedizinische Vereinigungen. Und da sagen echt einige, bevor du an den Atlas rangehst, musst du ein Röntgenbild machen. Gibt's auch viele, die sagen, das ist Quatsch, aber ich kriege das immer wieder mit, dass die gesagt haben, bevor da irgendein Heini dran manipuliert, selbst wenn es nur diese Fingerschnipptechnik ist, so, mach ein Röntgenbild und guck, welche Seite, zu welcher Seite der verschoben ist. Ja, ne, ich habe kein Röntgen und ich finde es auch schwierig zu sagen, man muss halt Röntgen machen und so. Ist meines Wissens nach nicht der Evidenzstandard. Aber da sieht man halt auch, dass auf allen Ebenen da diskutiert wird. Nicht nur unter unseren heilpraktischen, physiotherapeutischen Osteopathen, sondern auch unter den Leuten, die auch wirklich Radiologie verstehen. Auch da wird immer noch über Stellung gesprochen. Und das ist, ich denke manchmal, wir sind da immer noch nicht so richtig weiter.
Ja, es ist immer eine Momentaufnahme. Irgendwie habe ich das Bild von Tamme Hanken gerade im Kopf. Und ich habe viele Hater von Tamme Hanken Therapeuten gesehen, die gesagt haben, ja, der hat die Pferde eingerenkt, dann sind die 200 Meter gerade ausgelaufen und es sah super aus danach und dann sind die aber drei Rechtskurven gelaufen und dann hatten die ihr Muster wieder drin. Und ich kann natürlich am Dienstag ein Röntgenbild von meinem Atlas machen und dann gehe ich zum BJJ oder zum Ringen oder zum Grabbeln oder gehe auf der Disco Headbang und Moschen und am Freitag werde ich osteopathisch behandelt und mit dem Röntgenbild soll ich mir dann eine Idee machen, wie der Atlas gerade im Raum steht. Das ist für mich alles, das ist Augenwischerei. Es ist einfach nur der Versuch, irgendwie eine Logik da reinzubringen oder eine Kausalität oder einen Beweis zu erbringen, dass man jetzt dieses oder jenes tun muss oder diese oder jene Situation gesetzt ist. Wir hatten gerade im Podcast das Thema verbaute Hüfte. Also wenn es wirklich konkret strukturelle Veränderungen, Umbauten gibt, dann hat das einen Einfluss. Aber ein normal funktionierender Atlas, der in der Lage ist zu adaptieren und jetzt nicht so wahnsinnig in eine Richtung gedrängt wird, weil die Skoliose wahnsinnig ausgeprägt ist, der kann heute hier, morgen dort stehen. Also und selbst wenn ich jetzt sage, der Atlas ist leicht nach rechts verdreht und verschoben, was ist denn die Behandlungskonsequenz? Soll ich dann nur die eine Seite manipulieren und welche ist es und warum soll ich die andere Seite nicht manipulieren? Also wer bin ich, dass ich jetzt sage, ich brauche diesen und jenen Handgriff oder der Handgriff ist jetzt verboten, um zu behandeln, sondern am Ende des Tages empfinde ich mich als Osteopath als Blockadenlöser pauschal und der Körper wird schon wissen, was er dann machen will. Also ich versuche so global nötig und möglich mit so wenig Input von außen maximale Freiheit zu schaffen und dann wird der Atlas schon seinen Weg finden. Das ist meine Meinung nach. So, und, es ist natürlich, und das ist ein Argument, da kann ich nichts gegen sagen, wenn die Leute ein Bild machen wollen, um sicher zu gehen, dass da jetzt keine Ruptionsgefahr von den Vertebralarterien oder kein angeknackster Dens oder lockere Bänder oder sowas sind, um das mal im Vorfeld einmal abzuchecken. Ja, kann ich nachvollziehen. Du hattest schon mal die Geschichte erzählt von dem Patienten mit dem angeknacksten Dens, glaube ich, ne? Ja. Und um sowas zu umgehen, wäre es natürlich sehr elegant, im Vorfeld mal quasi so einen Freifahrtschein zu bekommen. Aber über eine bildgebende Diagnostik irgendeine Idee zu bekommen, wie funktionell ein Wirbel steht und was ihm jetzt fehlt und ihn da dann hinzubringen und dann zu hoffen, dass er da auch bleibt, das halte ich vollkommen für utopisch.
Ja, aber es machen die Leute ja, wie gesagt. Ne? Also das, was ich vorhin meinte, in der manuellen Medizin oder in der Chiropraktik gibt es ja auch diese sogenannte Hole-in-One-Technik. da wird auch häufig davon gesprochen, zuerst ein Bild zu machen, um zu sehen, okay, der ist jetzt vielleicht nach rechts verschoben. Gehen wir jetzt mal, nehmen wir mal das Beispiel, der wäre jetzt quasi nach rechts verschoben im Röntgenbild. Dann ist diese Hole-in-One-Technik, gibt es verschiedene Techniken, aber zum Beispiel, ich würde dann auf der linken Seite vom Patienten stehen und dann mein Piriformis, nicht Piriformis, vielleicht auch.
Piriformis,
meint das quasi so weiche Handgelenksanteile auf diesen Querfortsatz legen und dann mit einem Impuls, nicht zu stark, den nach links verschieben quasi. Ne? Also rechts rum, rechte Seite und dann einmal so nach links rüberziehen. Oder was man häufiger sieht, diejenige würde dann auf der linken Seite liegen und ich würde dann auch einen kleinen Thrust von oben nach unten auf den Querfortsatz und dann halt vermeintlich den halt nach links rüber thrusten, so ungefähr. Oder ich weiß nicht, ob einige Hörerinnen und Hörer den Atlas-Therapeuten oder die Atlas-Therapie nach Ahlen kennen. Das war meines Wissens, habe ich so im Hinterkopf, irgendwie so ein französischer Arzt, wo das mit dem Mittelfinger gemacht wird. So ein kleiner Impuls. Das hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwo auf irgendeinem Seminar gelernt, dass man halt so ein Tick, so ein kleines Anticken, weißt du, legst den Mittelfinger rauf und Tick, so, ne? Bringt auch ein Mist für dich.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, jetzt sind wir sind immer, das ist unser Problem in diesem Podcast, wir sind sehr homogen von unserer Meinung und von unserer Herangehensweise. Wenn es da einen Hörer gibt, der sich jetzt wahnsinnig auf die Füße getreten fühlt, gibt uns bitte Inhalt, den wir verwerten können und dann bringen wir auch gerne nochmal eine kontroverse Meinung. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und dieser sanfte Impuls, also so schön und elegant ist auch sein mag, wie häufig habe ich Halskontakt, der dann einen viel größeren Impact haben müsste. Also wenn ich mir schon einen Schal im Winter umlege, dann habe ich schon so einen Kontakt wie der am Atlas ausgelöst wurde. Oder wenn ich mich auf mein Kopfkissen lege und mir das Kopfkissen relativ eng zusammenrolle, dann habe ich auch einen harten Impuls. Und das mache ich jede Nacht. Da kann es doch nicht sein, dass jetzt so ein leichter Wischer entlang des Dornfortsatzes so nachhaltig alles verändert, dass es sich wieder gerade austariert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Schwierig. Man kann argumentieren, es ist mal mit einer Intention dabei, ne? Wenn alles sich da oben zusammenknüdelt und du löst es dann. Wobei ich zugeben muss, ich sehe das als legitime Geschichte bei Babys. Aber würde ich auch so ein bisschen ausklammern, so wie ich finde, dass Kranio total legitim bei Babys auch ist, also wirklich Einfluss auf die Schädelknochen, auf die Elastizität zu nehmen, das steht für mich auf einem anderen Blatt, da mache ich die Technik tatsächlich auch und würde auch behaupten, dass da Erfolg dahinter steht, aber bei dem Rest stimme ich dir zu.
Aber da würde ich argumentieren wollen, dass dieser sanfte Impuls ja für das weiche Gewebe eines Säuglings ja vergleichbar ist wie ein HWS-Thrust bei einem Erwachsenen. Also da braucht es ja viel weniger, um Gewebe wirklich zu verändern.
Genau, das meine ich.
Die Theorie dahinter, die steht für mich auf wackeligen Beinen, dass der Impuls bei einem Säugling an dieser Region einen großen Einfluss hat, das glaube ich sofort. Aber bei dem 100 Kilo schweren Büropiraten, der jetzt da einmal zur Atlas-Therapie geht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und es ist ein ganz anderer Punkt nochmal, du hast es gerade schon angesprochen, unsere ewige dogmatische Vorgabe oder dieser Wunsch nach Symmetrie. Also jeder strebt diesem Da Vinci-Menschen nach, möglichst symmetrisch gerade zu sein. Wenn alles in Reihe und Glied ist, dann funktioniert es am besten. Aber das Leben ist halt anders und jeder Mensch ist individuell geprägt und braucht seinen Körper auch auf individuelle Art und Weise. Und ich versuche immer wieder Werbung zu machen dafür, dass wir einfach den Menschen in der individuellen Situation abholen, da frei machen und ihn dann wieder laufen lassen. Wer bin ich, dass ich in 1 oder 5 Stunden Osteopathie die gesamte Körperstatik grundlegend verändere, dass das für die nächsten 10 Jahre hält? Zeigt mir einen Fall. Lass uns doch lieber versuchen, Freiheit zu schaffen, die Leute wieder rauszuschicken. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann arbeitet man nochmal nach. Also es ist schön, man kann es dann natürlich auch supporten lassen, indem die Leute ein bisschen üben und Sport machen und versuchen, Defizite auszugleichen oder Engstellen wieder weit zu machen oder sonst wie. Aber ihm zu sagen, du musst unbedingt hier gerade sein, sonst läufst du immer im Kreis oder kriegst da immer Probleme. Da möchte ich mal so ein bisschen das Ventil öffnen und ein bisschen Luft rauslassen.
Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ja, aber lass uns doch mal einen Blick auf den Atlas werfen. Also hätten wir eine gute Struktur in unseren Folgen, dann hätten wir vielleicht gestartet mit der Anatomie und mit den Zusammenhängen, die es ja auf jeden Fall auch gibt, die es ja schon gibt. Deswegen sagen wir ja nicht, dass das alles Bullshit ist, aber dass man auch die Kirche im Dorf lassen soll. Also wenn man so lokal guckt, der sitzt ja da unterm Kopf und der hat halt auch Verbindung zu wichtigen, vor allen Dingen auch neurovaskulären Strukturen. Und so ganz lokal, weswegen halt meiner Meinung nach auch echt viele Kopfschmerzarten mit der oberen Halswirbelsäule zusammenliegen, ist jetzt unter anderem so diese Suboccipitalnerven, der Nervus suboccipitalis oder der Nervus occipitalis major. Einer ist motorisch, suboccipital. Da könnte man denken, wenn eine Irritation vorliegt durch eine Atlas-Fehlstellung, Atlas-Blockade, Dysfunktion, Unbeweglichkeit, dass der irritiert ist und halt die Muskelspannung steigt. Und wie viele Menschen sehen wir jeden Tag, wo da echt Spannung drauf ist und teilweise auch asymmetrische Spannung auf den kurzen Nackenmuskeln da hinten. Kann Nackenschmerzen machen, definitiv. Das lohnt sich aus meiner Sicht richtig oft. Also bei Kopfschmerz, Nackenschmerzpatienten nicht an den Atlas zu denken oder an das den Atlas umgebende Gewebe, das ist schon... Also das wäre ein Kunstfehler, aber musst du dir auf jeden Fall angucken. Ja, ganz genau.
Absolut. Also nochmal eben für die Menschen, die jetzt nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, aus dem Schädel ziehen einige Nerven raus und gerade im Kopfbereich umschlagen sie dann quasi die Außenkante des Schädels und ziehen dann zwischen dem Atlas und dem Hinterkopf an der Außenseite wieder von oben nach von unten nach oben, also schlagen sich quasi einmal um. Und wenn es da eine Enge gibt oder eine Spannung von der Muskulatur oder du zum Beispiel durch deine Computerhaltung mit dem Kopf nach vorne das Ganze hinten komprimierst, dann gibt es mechanischen Stress auf diesen Nerv und das macht dann diesen klassischen Spannungskopfschmerz. Meistens so von einer Seite. Die Leute zeigen dann hinten vom Nacken raus, über den Kopf ziehen bis ins Auge, so eine Linie häufig und sagen, hier ist es, wenn es ganz doll wehtut, immer relativ häufig schmerzempfindlich. Und das ist so der Oberklassiker in der Kopfschmerz- und Nackenschmerzbehandlung, dass wir uns da Atlas und vor allen Dingen die Muskulatur da anschauen, aber um wirklich ganzheitlich zu denken, stellt sich die Frage, warum gibt es da eine Enge? Und meistens ist es so, dass der Kopf dann ziemlich weit vor dem Körper gehalten wird. Der Nacken muss das Ganze halten, wird zusätzlich komprimiert an der Stelle. Und meiner Meinung nach spielt da der Brustkorb und die Brustwirbelsäule die alles entscheidende Rolle, die häufig nicht mehr in der Lage ist, sich aufzurichten und zu strecken und somit den ganzen Kopf nach vorne zieht und somit, wenn wir jetzt uns streiten würden und sagen würden, man darf nur eine Sache behandeln, dann würde ich fast eher sagen, dann behandle ich den Brustkorb und versuche den frei zu machen und baue darauf, dass der Kopf sich dann irgendwann wieder aufrichtet, anstatt nur da, wo es brennt, zu behandeln und die Nackenstrukturen zu behandeln, aber den Brustkorb hinten rüber zu legen. De facto mache ich das aber natürlich beides, um an beiden Schrauben ein bisschen zu drehen und zu stellen.
Mhm. Welche Zusammenhänge kennen wir denn vom Atlas? Nach unten, nach oben zum Kiefer zum Beispiel. Es gibt ja einige Bänder, die vom Atlas nach unten, nach oben zum Kiefer gehen. Oder halt auch, welche Zusammenhänge siehst du zum Becken so?
Struktur, die ich immer wieder spannend finde in Richtung Becken, ist das Ligamentum Nuchae. Das ist so ein Band, was sich hinten im Nacken spannt zum Occiput, auch mit dem Atlas in Verbindung steht und dann die Wirbelsäule, die Dornfortsätze hinten runterzieht und unten im unteren Rücken mit der Fascia thora columbalis verschmilzt und verbunden ist. Somit haben wir dann schon wieder eine Kette, die bis runter in den unteren Rücken zieht und es lohnt sich, dieses bindegewebige Konstrukt zu mobilisieren und weich zu machen und somit auch bei Nackenschmerzen im unteren Rücken die Strukturen weich zu machen, um oben für Kompensationsfähigkeit, Elastizität, Beweglichkeit zu sorgen, um da vor Ort dann nicht so sehr durch Rigidität eine Spannung aufzubauen, die mechanischen Einfluss auf diese Occipitalnerven hat. Eine Struktur zum Beispiel. Ja. Andere Struktur ist diese Membrana Atlanto Occipitalis, anterius und posterius, die direkt mit der Dura Mater verwachsen ist. Das ist ja auch immer häufig ein geliebtes Gebiet von mir, das zu mobilisieren, weil die Dura Mater halt Anheftung an verschiedenen Körperregionen hat und unten auch am Kreuzbein zum Beispiel oder unteren Lendenwirbelsäule fixiert ist. Und wenn ich an einer Stelle eine Rigidität oder eine Unelastizität habe, dann habe ich bei Kopfbewegung Einfluss auf alle anderen Anhaftungsstellen und das kann natürlich dann auch zu Beschwerden des Nervensystems da oben führen und lokal zu mechanischen Schmerzen.
Ja, absolut. Dura ist ein wichtiges Thema dabei. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist dieser trigeminozervikale Komplex. Also das Afferenzen aus der Halswirbelsäule, gerade die oberen 1, 2, 3 Wirbel. Wenn da irgendwas los ist, irgendeine Reizung, Spannung, Schmerzen, dass das halt im Hirnnervenkern verarbeitet wird und dann halt eben im Bereich des Trigeminus, also dieser ganz wichtige Gesichtsnerv, der halt in drei Ästen, Stirn, Nasen und Kieferbereich und so verläuft, dass das definitiv eine Ursache haben kann. Halbwegs medizinisch etabliert. Also zumindest sind die physiologischen, anatomischen oder die Neuroanatomie da relativ ganz genau geklärt, dass es da so Konvergenzen gibt. Also Impuls von oben, Input afferent ins Gehirn rein und dann quasi fehlgeschaltet wird und so Kopfschmerzen machen kann.
Mhm. Du hattest jetzt schon das Kiefergelenk angesprochen. Über Bänder sind wir in der Region verbunden, aber auch über einzelne Kaumuskeln und auch über die ventrale Seite, also die Vorderseite des Halses, haben wir natürlich irgendwie Verbindung zu diesem Knochen, Schluckapparat, Kehlkopf, Trachea. Das zieht alles unmittelbar da lang und ist hängt quasi auch an dieser Halswirbelsäule mit dran. Und demnach macht es unheimlich Sinn, den Hals sich von vorne mal anzuschauen und da die Strukturen zu mobilisieren, die drei faszialen Gleitschichten gegeneinander zu mobilisieren, um dann auch einen direkten Einfluss auf den Atlas zu nehmen und darüber ein bisschen Freiheit zu schaffen, Kauapparat frei zu machen und Gewebe wieder zu lösen, was sich durch Beißen oder dergleichen etwas rigide darstellt. Macht absolut Sinn, meiner Meinung nach. Und auch einfach Platysma von vorne, diese allumfassende Schürze, kann man sagen, einfach mal ein bisschen sich zu nehmen und ein bisschen weich zu kneten, hat für den gesamten Nacken einen unheimlich positiven Einfluss, weil Gegenspieler der Hinterseite muss man immer mit sich angucken.
Ja, Gegenspieler und auch extremer Synergist. Also jetzt nicht nur das Platysma, sondern diese ganzen Halsfaszien. Das ist ja in so einem wunderschönen Ringsystem aufgebaut. Da herrscht auch immer mal wieder anatomisch Verwirrung, wie man die so mit der Nomenklatur bezeichnet. Aber Vorderseite ist gleich Rückseite. Beziehungsweise es hängt halt einfach sehr stark miteinander zusammen. Ja. Wenn wir uns vielleicht nochmal Nerven auch angucken, wir haben ja nicht nur jetzt motorische oder sensible Nerven oder die Hirnnervenkerne, sondern halt eben auch das autonome Nervensystem. Und da sind so zwei sehr interessante Strukturen, das Ganglion cervicale superius, was halt sehr nah vorne am Atlas da dran liegt und weswegen man halt dem Atlas auch so solche vegetativen Symptome zuschreibt, wie jetzt Schwindel, Blutdruckschwankungen etc. pp. Und auch nicht allzu weit entfernt, also für meinen Geschmack schon ein bisschen zu weit vielleicht, aber der Vagus natürlich auch, der halt auch ein Hirnnerv ist, aus dem Foramen Jugulare rauskommt.
Ja, richtig. Jugulare.
Genau. Und da halt auch anatomische Nähe hat und so. Und dementsprechend halt auf die ganzen Organe, die der Vagus versorgt, Lunge, Herz, alles runter bis zum Dickdarm bis zum Übergang, da unten, du weißt schon.
Kennenböhm-Punkt.
Kennenböhmsche Punkt, genau. Ja. Da halt eben auch einen riesen Einfluss drauf haben kann.
So sieht's aus. Was auch wichtiger Aspekt ist, ist die Blutversorgung des Gehirns und die Arteria vertebralis zieht ja da ganz nah entlang des Atlas und lohnt sich immer auch demnach auf diese Blutversorgung des Kopfes zu schauen, gerade auch bei Kopfschmerzen mal zu gucken, wie sind die einzelnen Wirbelkörper verschieblich. Ich muss jetzt nicht die Arterie selber behandeln, nehmen ja Osteopathen für sich ein, dass sie das auch tun. Ich glaube daran, wenn die Arterie von außen möglichst viel Freiheit erfährt und nicht in seiner Fließgeschwindigkeit von außen belangt wird und belastet wird, dass sie dann bestmöglich funktionieren kann. Also wir sprechen jetzt nicht von Arteriosklerose und inneren pathologischen Vorgängen, aber erstmal um ein physiologisches Setting aufzubauen. Und da ist die Vertebralis natürlich im Atlas sehr, sehr nah und etwas weiter entfernt die Carotusgabel und demnach hast du dann über Atlas und Festigkeiten, Blockaden oder mechanischen Reiz, weil es sich dort nicht gut bewegen kann, auch einen Einfluss auf mechanischen Druck dieser Carotusgabel. Da sind Pressorezeptoren, die den Blutdruck mitsteuern und deswegen hast du vorhin schon genannt als mögliche Symptomatik, warum der Atlas einen Einfluss auf den Blutdruck haben kann. Das wäre ein Faktor. Wenn zu viel Druck auf die Carotusgabel entsteht, dann haben wir das Alarmsignal an den Schädel, hier ist was los und dann gibt es Veränderungen im Blutdruck.
Mhm, genau. Und halt eben auch das Ding, worüber viel diskutiert wird, ob wir durch Manipulationstechniken oder Allgemeintechniken am Atlas halt nicht vielleicht auch eine Arteria vertebralis Dissektion auslösen können, weil die ja so einen richtigen Schlenker halt häufig macht, je nach Variation. Es gibt, glaube ich, auch Varianten, wo die Vertebralis noch durch den Querfortsatz des Atlas hindurchgeht. In seltenen Fällen habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Aber im Großen und Ganzen macht sie ja so einen krassen Bogen darum, bevor sie im Foramen Magnum verschwindet. Und das ist ja immer so das große Ding, wo alle sich vorfürchten, dass halt eine Dissektion entstehen könnte durch eine Manipulation.
Ja.
Ja.
Kann sein. Und du kannst die tollste Technik der Welt haben, aber du kannst Pech haben, dass die anatomischen Voraussetzungen an diesem Tag leider nicht gut sind. Von daher absolut dunkelorangene Flagge. Immer darauf achten, nicht sich zu selbstsicher sein, aber sich auch gleichzeitig nicht in die Hose zu machen. Weil ich glaube, wenn man sich vor dieser Technik in die Hose macht, dann ist das auch kein gutes Outcome. Man muss einfach Routine haben und wach sein und dann gehe ich da dran. Das soll jetzt kein Pauschalratschlag für alle sein, aber das muss man einfach ein bisschen üben. Es gibt ja x-fache Videos im Internet von seriösen und sehr unseriösen Herangehensweisen der Atlas-Manipulation. Und ich glaube, wenn ich da manchmal so sehe, wie Leute da an dem Kopf zerren und was für Gradzahlen, die da manipulieren, das würde ich bei der sportlich besten Arteria vertebralis trotzdem nicht empfehlen. Es geht einfach darum, präzise zu sein, einen leichten Impuls zu geben, ganz kleine Bewegungsamplitude zu haben, schnell zu sein und dann reicht es schon. Und es muss nicht immer knacken, damit es eine effektive Technik ist. Manchmal reicht es schon, diese Position einfach einzustellen, zu warten, vielleicht Strain-Counter-Strain-Punkte zu behandeln oder einfach repetitiv ein bisschen hin und her zu bewegen. Das mache ich mit Leuten, die nicht so gerne eingerenkt werden möchten in dem Bereich, dann kläre ich immer häufig auf und sage, okay, ich stelle das jetzt in diese Position ein, werde aber keinen Impuls geben, sondern bewege nur ein bisschen hin und her und manchmal löst es sich dann auch, klicken, dann ist es für die Leute auch okay. Und manchmal artikuliere ich das Ganze nur durch, das ist gut. Wichtig ist natürlich dann nicht, dem Impuls zu erliegen und doch zu thrusten, dann ist das Therapeuten-Patienten-Verhältnis endgültig zerstört. Und das höre ich immer wieder von Erfahrungen von irgendwelchen Orthopäden, die dann hinterrücks im Sitzen die HWS geknackt haben und die Leute waren gar nicht darauf vorbereitet. Das ist natürlich was, was wir Osteopathen überhaupt nicht tun.
Ja, genau. Und da gibt es, wie du gesagt hast, gebrannte Kinder, die da halt niemanden mehr ranlassen. Habe ich auch immer wieder Patienten. Ja, ja, machen sie alles, aber an Nacken lasse ich sie nicht ran und so. Manchmal im wachsenden Vertrauensverhältnis lassen die mich dann doch noch daran. Aber wenn Leute sagen, nee, das, da gehen wir nicht ran, respektiere ich das auch in aller Regel. Aber es gibt ja auch einige Behandler und Behandlerinnen, die sagen, nee, an die HWS gehe ich nicht ran. Also die ganze Halswirbelsäule kategorisch ausschließen und insbesondere die obere Halswirbelsäule. Und das finde ich auch, also da wird dann auch mit so einer Fragilität argumentiert und als ob das so super, da gar nichts dran ist und so. Natürlich gibt es Fälle, wo man mal irgendwann was gemacht hat und dann hatten die hinterher Schwindel und Kopfschmerzen und so. Aber da so zu argumentieren, nee, das ist gefährlich und so weiter, das halte ich auch für sehr schwierig.
Das wäre für mich in der Prüfung kein abgeschlossener Osteopath, muss ich ganz fairerweise sagen. Also wenn ich Prüfer wäre, würde ich die Leute nicht durchlassen.
Also, genau.
Also Körperregionen pauschal zu negieren, weil ich da irgendwie Befindlichkeiten habe, ich fasse keine Füße an oder sowas, weil ich das eklig finde. Leute, dann bist du kein Osteopath, dann hau ab. Was ist dir? Was ist mit dir? Ne? Und selbst wenn es fragil ist, dann mach halt ein OR-Release oder ein CV4, dann hast du auch einen Einfluss auf die Region. Aber nochmal gesagt, die Leute tragen auch Schals oder mal eine Halskette oder sonst was. Wenn die Region so fragil wäre, wären sie wahrscheinlich nicht erwachsen geworden, sondern wären irgendwann beim Spielen gestorben. Also die Region hält auch schon mal was aus.
Ja, genau. Und wir haben ja diese indirekten Verfahren auch da. Und ich muss auch sagen, mit Strain, Counter-Strain, wenn ich das mache, dann mache ich es auch durchaus an der Halswirbelsäule. Also da habe ich die besten Erfahrungen damit, gerade auch beim Atlas. Also diese Tender Points sind dann ja für den Atlas ganz in der Nähe vom Querfortsatz, vorne auf den Kiefer raufdrückend, also von hinten nach vorne. Und dann legt man den Kopf einfach nur zur Seite rotiert, fast gar nicht flektiert oder Lateralflexion und wartet dann halt schon ab. Und für mich war das eine sehr gute Methode, Manipulationstechniken vorzubereiten. Also ich habe früher auch nur damit gearbeitet, aber mittlerweile, wenn ich den Eindruck habe, okay, wir müssen hier den manipulieren, den Atlas, dann mache ich das immer mal wieder gerne und schaue zumindest, ob ich diesen schmerzhaften Tenderpoint sehr stark reduziert bekomme, wenn ich da den einstelle in dieser Position of Ease. Und dann muss ich sagen, für mich war ein kleiner Durchbruch, den Atlas im Sitz zu manipulieren. Die klassische Technik oder eine Technik ist ja ein Rückenlage auch, wo man sehr viel Rotation in der Regel mit reinbringt. Kleines bisschen Flexion, kleines bisschen Lateralflexion und dann in die Rotation geht. Im Sitz funktioniert das für mich sehr gut, wenn ich die rechte Seite zum Beispiel machen will und dann im Sitz eine relativ deutliche Lateralflexion nach links einzustellen, dass es da quasi so ein Gap in den Kopfgelenken zwischen Occiput und Atlas gibt, dann brauche ich nur noch wenig Rotation. Das mache ich sehr gerne und das hat für mich auch zum ersten Mal richtig gut geklappt, das zu machen. Und ich habe so ein paar Videos davon von Kursen, wo ich die gezeigt habe. Und dann, wenn ich das mache, denke ich immer, boah, du machst aber viel Bewegung, machst einen krassen Impuls. Wenn ich mir hinterher die Videos angucke, dann sieht das schon, ich will mich jetzt nicht zu sehr loben, aber das sieht dann schon gut aus. Beziehungsweise wurde mir das gesagt, du hast da ja fast nichts gemacht. Ich so, naja gut, ne, schon. Es ist ja dann halt auch eben die Geschwindigkeit, von der du gesprochen hast.
So ist es.
Wenig Kraft, wenig Amplitude, aber eben diese hohe Geschwindigkeit, den so schön reinzulupfen und so. Und das ist für mich eine wunderschöne Technik.
Genau, und genau die individuelle Position zu finden, wo man das Gefühl hat, wenn ich hier jetzt bin, dann brauche ich nur noch eine Kleinigkeit. Wenn ich jetzt erstmal durch meine Bewegung bis ans Ende des Problems kommen muss, dann muss ich einen weiten Weg einnehmen. Also, und das kommt mit der Erfahrung, dass man irgendwann das Gefühl hat, hier ist ein leichter Anschlag. Wenn ich jetzt hier einen kleinen Impuls gebe, dann löst es sich, dann koaptiert es sich oder wie auch immer und dann macht es dieses kleine Geräusch. Und das sieht dann häufig natürlich sehr elegant aus, aber das kommt halt auch nicht von nirgendwo her, sondern das muss man leider regelmäßig wiederholen.
Ja, ganz genau. So kann man Manipulationstechniken der Halswirbelsäule lernen.
Aber ich finde das nochmal einen guten Punkt, wenn man da dran geht und das einrenkt, wie man so auf Volksdeutsch sagt, dann macht es absolut Sinn, vorher Weichteilgewebe zu mobilisieren, Spannungen zu lösen, Triggerpunkte zu lösen, leichte Adhäsion frei zu machen. Dann braucht es hinterher auch nur noch ein ganz kleines, beziehungsweise manchmal knackt und knirscht es ja schon, wenn man einfach nur umliegende Strukturen festhält und den Kopf einfach gegen die Halswirbelsäule rotiert und mobilisiert. Das habe ich übertragen auf der Lendenwirbelsäule häufig auch bei Menschen, die ich so nie durch meine Lumbar Roll knacken lassen kann. Wenn ich da aber vorher das Gewebe weich gemacht habe, dann braucht es meistens nur eine Kleinigkeit. Und das ist eine absolut sinnvolle Herangehensweise, eine Behandlungsstrategie, die jetzt aber wahrscheinlich für den normalen Therapeuten auch nichts Neues ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber dennoch, du hast ja von diesem Endgefühl, von dieser Vorspannung gesprochen. Das ist wichtig, da braucht man halt einfach Erfahrung und muss halt viel, also dieses Einstellen üben. Das andere ist halt eben, wenn das Gewebe insgesamt angespannt ist, ne, was du gesagt hast. Und deswegen ist das oft smart. Also wenn man, weil man diese Vorspannung halt eben braucht, genug, aber auch nicht zu wenig, um halt Erfolg zu haben, aber halt um eben auch kein Misserfolg zu haben, ne. Weil wenn du halt irgendwie versuchst, wieder bei jemanden die HWS oder BWS oder das Ellbogengelenk zu manipulieren und daran scheiterst, das hilft dir ja nicht gerade dabei, damit erfolgreich zu werden mit diesen Techniken. Deswegen ist das schön zu spüren, okay, hier ist die Einstellung, ich komme nicht in diese Vorspannung rein, weil da halt irgendwas anderes dicht macht. Ne? Patient kann nicht locker lassen oder irgendwas schmerzt auch dabei. Die Techniken sollen ja auch schmerzfrei sein in aller Regel. Und da kommen halt eben diese ganzen Weichteilgeschichten,
das heißt,
von denen du eben gesprochen hast.
Besser ist, dass die Sachen schmerzfrei sind. Ja.
Besser ist das, ja.
Ja.
Hast du angesprochen?
OA, ja.
Machst du nicht? Also diesen OA-Release?
Mache ich manchmal. Ich mache es nicht unbedingt mit der Prämisse, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt Triggerpunkte entfernt, muskuläre Spannung oder Züge verbessert nachhaltig, sondern ich mache das so ein bisschen, damit der Patient gewahr wird, dass er den Kopf mal fallen lassen kann und dass er, dass er hier die ganze Zeit unter Spannung steht. Und ganz häufig ist es dann ja so, wenn du deine Finger aufgestellt hast und der Kopf frei schwingt, dann halten die den und denken, das ist jetzt die Position, das ist das neue Normal. Dann sagt man irgendwann mal, lass den Kopf gerne mal fallen. Und dann werden sie erstmal bewusst, dass sie da die ganze Zeit den Kopf halten und dass man da auch mal loslassen kann. Und ich glaube, diese Awareness des Loslassens ist das, was den Menschen dann einen therapeutischen Effekt bringt und dass sie mal gewahr werden, dass man in dieser Region auch einfach nicht die ganze Zeit fest anspannen muss. Ich glaube, dieser psychologische Trick ist ein großer Mehrwert des OA-Releases, eher als dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich da jetzt 2 Minuten dem Atlas Freiraum gebe, dass das dann nachhaltig Veränderungen bringt.
Interessanter Aspekt, ja. Ich habe den OA-Release ja gerne mal als eine der großen Loser-Techniken bezeichnet.
Okay.
Stehe auch immer noch so ein bisschen dazu, weil das ist eine Technik, die macht jeder Physio, jeder Osteopath. Und theoretisch kann die ganz geil sein. Und ich muss zugeben, ich bin da auch echt zwiegespalten. Ich mache die auch täglich. Ja.
Du machst deine eigene Loser-Techniken, Klaas.
Ja, deswegen fühle ich mich da auch irgendwie komisch dabei, das so zu sagen.
Two-Face.
Two-Face. Ich mache die, glaube ich, um ein bisschen Zeit zu schinden. Und es ist eine angenehme Technik. Also für mich ist das eher eine angenehme Technik, als dass es jetzt eine zielgerichtete Technik ist, die jetzt hier eine entscheidende Verbesserung bringt. Und deswegen finde ich dein Argument so gut, dass es vielleicht auch eher so eine wahrnehmungsmotorische Übung ist für die Patienten, die aktive Partizipation da wieder mit ins Boot holt, weil die lernen dürfen, loszulassen, zu entspannen. Wie fühlt sich das überhaupt an, dass das vielleicht dann doch wirklich mehr eine teils aktive, ein aktives Loslassen ist? Ah, smart. Okay, mit dem Gedanken werde ich nächste Woche da wieder rangehen.
Ja, sehr schön. Ja, was häufig ja auch immer gerne in der Osteopathie argumentiert wird, sind horizontal verlaufende, flächige Strukturen. Und wenn wir uns den Atlas angucken, ist es ja ein Ring, der quasi auch liegt. Darüber haben wir das Zentorium, darüber haben wir Schädeldach, darunter haben wir, oder darüber ist auch noch der Mundboden, wir haben das Zwerchfell, Thoraxapertur, Beckenboden, Beckenring und so weiter. Also einige horizontal ausgerichtete, flächige Bögen oder Platten. Und im Sinne des Schwingens von Flüssigkeiten und der Synchronizität der Membran macht es ja durchaus auch mal Sinn oder ist es manchmal interessant, einfach all diese horizontal verlaufenden Strukturen weich zu machen, um diese zylindrische Bewegung im Körper wiederherzustellen. Gehst du so auch mal an die Sache dran oder findest du das zu weit weg für dich?
Sowohl als auch. Also diese ganze Diaphragmen-Geschichte in der Osteopathie halte ich auch für ein bisschen übertrieben, dass wir, wenn wir an die Schädelbasis gehen, dass wir dadurch gleichzeitig automatisch Einfluss auf den Beckenboden haben. Und auch diese Diagnostik nach Gordon Zink, der halt die Diaphragmen immer beurteilt in verschiedenen Positionen. Ja, das ich verstehe absolut, ne, wenn der Beckenboden knallgespannt ist, dass das halt irgendwie auch Einfluss weiter nach unten und weiter nach oben hat, aufs Zwerchfell und so. Zwerchfell und Beckenboden sind definitiv in einer sehr starken kausalen Korrelation auch, also Korrelation kausal als auch einfach nur zusammenhängt. Dennoch finde ich das manchmal ein bisschen übertrieben.
Ja, wäre jetzt auch immer nicht mein erster Zugangspunkt, aber finde ich nicht uninteressant, sich das mit anzuschauen. Gerade Mundboden und Tentorium Cerebelli im zwischen groß und klein Hirn ist sehr nah am Atlas auch und da ein bisschen Spannung von den Membranen zu nehmen, aber dann auch von der Falx-Cerebri, die quasi orthogonal dazu aufgestellt ist, kann ich gut mit leben, wenn Leute sagen, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, finde ich spannend, finde ich gut.
Ja.
Ja, und da gibt es noch tausend weitere Möglichkeiten. Also ich muss immer daran denken, wenn ich den SCHTP-Punkt behandle, also aus dem FDM, der supraklavikuläre hernierte Triggerpunkt, dann gibt es ganz häufig Ausstrahlung entlang des seitlichen Halses, übers Ohr, so in den Schläfentemporalbereich, weil dann Bindegewebe oder Nervensysteme da überschwänglich gereizt werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade da diese Region zwischen Schulterblatt und Spina Scapulae einen ganz großen Einfluss indirekt auf den Atlas hat und dass Züge und Spannungen, die da seitlich hochgehen, da oben diesen Kranz sozusagen beeinflussen. Ich weiß nicht, ich habe gerade dieses Bild von einem Maibaum im Kopf. Kennst du diese Maibäume? Oder das sind so dicke Stangen und oben an der Spitze hängt quasi ein Kranz aus Blättern und dann gibt es da so Tänze drum und mit Bändern rechts und links wird da drum getanzt und so, ne? Und wenn du dir überlegst, da wird dann unten dran gezogen und oben dieser Kranz wird hin und her bewegt, das finde ich eigentlich ein ganz passendes Bild für den Einfluss auf den Atlas. Und von daher versuche ich da unten das tanzende Volk ein bisschen in Schach zu halten, um dem Kranz oben ein bisschen Ruhe zu geben manchmal. Ja.
Übrigens, schönes Beispiel, wie so heidnische Traditionen, alte keltische, germanische Traditionen heutzutage immer noch eine Rolle spielen. Ja. Zumindest eher in so diesen katholischen, rückschrittigen Regionen. Das finde ich ja eher so im Süden oder im Westen, so NRW, diese komischen Regionen Deutschlands. Finde ich ganz lustig. Weil wir, wenn die Folge rauskommt, ich weiß, deswegen. Wenn die Folge rauskommt, ist ja auch Halloween nicht weit. Und viele regen sich über Halloween auf, ja, so amerikanisiert. Nein, Leute, das ist was was ureuropäisches, keltisches. Ich glaube, dieses mit den Kürbissen kommt aus Irland oder so. Ich finde das schön, dass das wieder hier Einzug gehalten hat. Wenn auch ein bisschen amerikanisiert, aber es passt halt sehr gut. Und man muss ja auch, finde ich, dieser Jahreszeit, dem Herbst, muss man auch so ein paar schöne Sachen abgewinnen, finde ich. Ne? Also Blätter, Laterne laufen, Pilze sammeln, für mich großes Thema und auch so nochmal extra einen Feiertag hier zu haben in Norddeutschland, der wiederum mit dem Reformationstag argumentiert wurde. Aber Leute, alle christlichen Feiertage haben eigentlich irgendwelche uralten heidnischen Traditionen, Sommer, Sonnenwende, Frühlingssonnenwende, was auch immer im Hintergrund. Wollte ich mal loswerden.
Gut. Schöner Schlusspunkt, Klaas. Ja. Die Zeit ist vorangeschritten. Wir machen jetzt eine Pause. Also, ich werde kein einziges Bonbon an Halloween rausgeben, das kann ich euch sagen. Und wenn ich irgendwo Zahnpasta an meiner Türfassade sehe, dann raste ich aus. Aber ja, ich weiß, dass du absolut auf so diese ganzen mythologischen und Mythen und Kelten und Sagen und Hexenverbrennung und so, da stehst du komplett drauf. In diesem Sinne, mit diesem Bild lassen wir euch jetzt aus dem Atlas, der mit Sicherheit auch noch auf ganz viele andere Art und Weisen beeinflussbar ist. Wir halten fest, es ist manchmal Opfer, manchmal Täter. Aus meiner Sicht her eher Opfer, als dass er von sich aus Probleme bereitet. Es sei denn, er ist traumatisch beeinflusst. Aber naja, da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Falls euch noch was Großes fehlt, schreibt uns auf klaasunddennis@gmail.com oder schickt uns Anekdoten, wie toll Atlas-Therapie ist oder was für ein Quatsch wir hier den ganzen Tag in unserem Podcast berichten. Auch gerne über Social Media. Wir sind bei Instagram vertreten unter Knochenjob-Osteopathie heißen wir, glaube ich, ne? Oder Knochenjob-Podcast.
Knochenjob-Podcast.
Ihr findet uns schon. In diesem Sinne, wir gehen kurz in die Pause und dann gibt's noch mal ein bisschen Bonusmaterial.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Alright, zurück aus der Pause, liebe Leute. Ich werde 2026 eine erste Fortbildungen geben, die ich selbst aus dem Boden stampfe, und zwar sportosteopathische Ansätze und Techniken in dem Fortbildungszentrum in Hagen in NRW. Und habe jetzt mal angemorst, wie es denn so aussieht, ob das überhaupt relevant ist, dass ich das anbiete, und habe Feedback von dem Fortbildungsinstitut bekommen. Es seien schon viele Anmeldungen eingegangen und es wäre ungewöhnlich. Seit Corona würden Anmeldungen für Fortbildung eigentlich relativ kurzfristig passieren, aber hier passiert jetzt schon ein Jahr vorher was. Vielen Dank im Voraus. Ich versuche dem Herr zu werden und bin schon jetzt relativ aufgeregt, was da so passieren wird. Und wollte nochmal in diesem Sinne Werbung machen für diese Fortbildung, die ich geben werde. Wir werden über viele Sportosteopathie-relevante Themen sprechen oder über therapeutische Ansätze im Sport mit Mannschaften, im Austausch mit interdisziplinären Systemen, Zusammenarbeit, Prävention, Regeneration und was da alles zugehört. Ein Potpourri an Möglichkeiten, da muss ich mir jetzt auch nochmal überlegen, was ich mir da eigentlich alles rauspicke. Es gibt ja auch schon viele sportspezifische Fortbildungen und ich suche mir nochmal genau ein paar Themen aus, die mir in diesen Fortbildungen bis dato fehlen, um da vielleicht nochmal eine Lücke zu schließen. Und das wird im Juni nächsten Jahres passieren. Im gleichen Gebäude parallel wird Klaas auch einen Kurs geben, aber Klaas ist schon Anfang des Jahres in dem gleichen Institut für eine andere Thematik. Klaas, willst du da auch noch kurz was zu sagen?
Ich bin sogar eine Woche, nachdem diese Folge erscheint, schon in Hagen. 7.-8. November, Dry Needling Kurs ist schon ausgebucht, wo ich auch richtig happy drüber bin, dass das so gut läuft, so gut organisiert ist. Und ich bin jetzt auch schon richtig heiß drauf. Ich liebe diese Technik und ich liebe es, darüber zu sprechen und das weiterzugeben. Und wenn Leute da hinterher positives Feedback geben und sagen, ich habe sofort am Montag angewandt und es hat, gab sofort schöne Verbesserungen, schöne Behandlungserfolge, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wenn ihr Dennis etwas früher erleben wollt, ich habe ihn ja so ein bisschen belabert, wie ihr hier mitbekommen habt, dass wir 26. bis 28. Februar einen FDM-Kompaktkurs veranstalten. Also, nicht falsch verstehen, ich veranstalte diesen, aber Dennis möchte vorbeikommen und möchte ein, zwei Inputs geben zum Thema, wie er FDM in seine Praxis integriert. Und da habt ihr die Chance, ihn schon mal ein bisschen früher zu erleben. Da sind noch einige Plätze frei. Könnt ihr über meine Website buchen und wir verlinken das auch in der Folge.
Alright, wir machen Musik, lieber Klaas, und ich packe ein paar Tracks drauf und jetzt habe ich mir ein großes Thema, was ich jetzt in der ersten Halbzeit noch gar nicht besprochen habe, zurückbehalten, und zwar ist die Patientin, deren Steißbein ich eingerenkt habe, von innen wieder da gewesen, und sie strahlte von rechts nach links und sagte, das war der absolute Gamechanger. Also die hatte ja über Jahre Probleme und sagte, ich hatte jetzt eine richtig, richtig gute Zeit. Vielen Dank dafür. Und witzigerweise hat sie einen Termin gebucht und danach hat ihr Mann einen Termin gebucht. Ich dachte schon, okay, der kommt jetzt und zieht mir die Ohren lang. Dann kam aber auch noch eine Buchung ihrer Tochter und dann dachte ich mir, okay, nee, ich glaube, das ist jetzt doch nicht so feindselig, sondern ich bin mal gespannt, was die mir präsentieren. Aber scheinbar habe ich da genau den richtigen Punkt getroffen und ja, bin total happy, das jetzt auszuprobiert zu haben, das jetzt als kleines Tool in meinem Werkzeugkasten zu haben, und mit einem ganz großen Augenzwinkern packe ich auf unsere Knochenjob-Playlist von Mickey Krause Finger in Po, Mexiko. So, das ist mein Track Nummer 1. Und um noch mal ein bisschen was Seriöses draufzuhauen, ich habe mich mit einer Patientin über Sehnsuchtsorte unterhalten und ich war vor Jahren mal in New York, und das ist einfach ein Ort, den ich wahnsinnig vibrierend und spannend finde, und packe jetzt einfach noch mal von Nas NY State of Mind auf die Playlist, ja, nochmal einen Gruß über den Teich zu bringen, und ich hoffe, da mal wieder sein zu können, bevor gewisse Leute in diesem Land das Land in Schutt und Asche legen. Schauen wir mal.
Wir bleiben auf dem Kontinent beim Thema Atlas und eine Atlas-Fraktur. Den Song I Hung My Head von Johnny Cash. Richtig schönes Ding.
Ja.
Und wir bleiben so im Western-Genre, bisschen neuere Western-Song von Rattlesnake Milk ist Hound Dog.
Okay, mit Sicherheit, Klaas.
Ja.
Okay. Muss ich eine Kette lösen dieses Jahr, oder wie sieht's aus? Dieses Jahr ist gut.
Ich sag mal ja.
Dann schieß mal los.
Gut, dann sagen wir ABC vom Herz zum Fuß.
Vom Herz zum Fuß. Da fällt mir eine Patientin ein, die ich diese Woche in der Behandlung hatte. Die ist schon 80 Jahre alt und eigentlich ganz fit und agil, geht einmal in der Woche zum Aqua Fitness und sportet da mit Freundinnen und Gleichaltrigen im Wasser, hält sich darüber fit, das finde ich auch cool. Jetzt sagt sie aber, neuerdings bekommt sie immer Krämpfe in den Füßen und muss dann pausieren und nimmt schon Magnesium und war damit beim Hausarzt, und dessen einzige Idee war, das Magnesium zu erhöhen. Und sie sagt, aber das kenne ich schon, wenn ich dann noch mehr Magnesium nehme, dann kriege ich immer Magen-Darm-Probleme. Das ist es nicht. Und sie hatte nachts auch so Krämpfe in den Waden, in den Füßen. Und da musste ich nochmal dran denken, Krämpfe können ja auf verschiedene Art und Weisen entstehen und ich gehe jetzt mal den arteriellen Weg vom Herzen, Aorta runter, Arteria iliaca communis teilt sich auf und zieht dann runter über die Arteria femoralis, tibialis runter bis in den Fuß. Da haben wir dann die kettenartige Verbindung vom Herz bis zum Fuß. Krämpfe in dem Sinne interessant, dass wenn Menschen, die wenig Fettgewebe oder wenig Muskulatur haben, und im Alter baut die Muskulatur halt ja immer regelmäßig ab, da muss man deutlich dagegen was setzen, damit das nicht nachhaltig immer weniger wird, glaube ich bei ihr daran, und so habe ich ihr das auch erklärt, dass wenn sie liegt, sie einfach durch ihre Eigenschwere und durch die Entspannung im Körper so einen mechanischen Einfluss auf die Arterien gibt, dass es einfach zu einer temporären Unterversorgung der Füße kommt. Und so ist es auch, glaube ich, bei ihr im Wasser. Durch den orthostatischen Wasserdruck von allen Seiten wird alles eingeklemmt. Dann strampelt sie da noch rum, die Füße schreien nach frischem Blut. Durch den Wasserdruck kommt aber zu wenig unten an und dann gibt's Krämpfe. Dann muss sie ruhig stehen oder aus dem Becken raus. Dann hat das Gewebe wieder Möglichkeiten, Platz zu geben. Und die Krämpfe werden weniger. Und ich glaube, dass was da zielen für wäre jetzt entweder mehr Fettgewebe aufzubauen oder einfach noch mehr grundsätzlich Muskulatur aufzubauen in einem Bereich, wo sie halt keine Krämpfe kriegt, vielleicht an Land übers Fahrrad fahren oder sonst wie, um etwas mehr Resilienz von Druck von außen zu bekommen. Und das ist meine Kette vom Herz bis zum Fuß für heute.
Ja, interessanter Zusammenhang, auf jeden Fall.
Alright, Klaas, schöne Woche.
Ebenso.
Verbrenn nicht so viele Menschen in deinem Umfeld bei heidnischen Ritualen. Iss nur Pilze, die du wirklich kennst. Ich brauche dich hier. Ich habe keinen Bock, irgendwie den Knollenblätterpilz aus deiner Leber zu pumpen. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter demnächst wieder. Alright.